NDR Kultur à la carte.
Und dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jannik Wiechers und dies ist heute eine besondere Sendung, denn wir sind zu dritt im Studio. Ich darf gleich zwei Gäste willkommen heißen. Das ist zum einen Christoph Diem, Hausregisseur am Staatstheater in Braunschweig, und Holger Schröder, Dramaturg, ebenfalls am Staatstheater in Braunschweig. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Wiechers.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Wiechers.
Dass wir Sie beide, Christoph Diem und Holger Schröder, heute eingeladen haben zu uns, das liegt daran, dass Sie beide zusammen seit vielen Jahren gemeinsame Projekte machen. Aktuell ist am Staatstheater in Braunschweig wieder so eine gemeinsame Regiearbeit zu sehen, und zwar eine Bühnenadaption des Stummfilmklassikers Nosferatu, also jener Dracula-Stoff, den Friedrich Wilhelm Murnau in seinem legendären Schwarz-Weiß-Film Nosferatu verarbeitet hat. Vor mittlerweile mehr als 100 Jahren, 1922 nämlich, nun also als Bühnenstück, feierte kürzlich Premiere. Christoph Diem, das Vampir-Genre, das scheint ja, genau wie Dracula, irgendwie unsterblich zu sein. Stetige Beliebtheit durch die Jahrzehnte hindurch. Gerade ist zum Beispiel ein neuer Vampirfilm angelaufen, eine Neuverfilmung von Nosferatu in der Regie von Robert Eggers mit Willem Dafoe. Ist das Zufall oder haben Sie sich da von der filmischen Renaissance des Nosferatu-Stoffs irgendwie inspirieren lassen?
Oder steigen wir aber gleich ganz düster ein in dieses Gespräch, denn ich glaube tatsächlich, dass der Stoff so modisch gerade ist, dass wir so viele Varianten, es wird ja auch viel am Theater gespielt im Moment, so viele Varianten des Dracula-Stoffs und des Nosferatu-Stoffs haben, könnte etwas damit zu tun haben, dass wir in unseren eigenwilligen Zeiten konfrontiert sind mit Dräuendem, dem wir nicht wirklich aus dem Weg gehen können, obwohl wir wissen, dass es kommen wird. Ein wenig ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Und das ist ein hinreichender Grund, sich mit den Stoffen zu beschäftigen, die genau das exakt darstellen.
Da haben wir schon was losgetreten. Können wir gleich noch mal etwas detaillierter drüber sprechen. Der Premierenabend kürzlich, der hat Ihnen ein volles Haus beschert, Holger Schröder. Sie haben mir verraten, dass so eine Premiere auch immer Sie nervös macht, durchaus nach all den Jahren als Theatermacher. Man bringt sich da mit seiner ganzen Arbeit, mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Visionen und so weiter ja auch komplett ein. Wie war es denn? Wie haben Sie es erlebt?
Ja, es war so eine Mischung. Je älter ich werde in dem Beruf, desto schlimmer wird es aber eigentlich. Ich hatte aber im Vorfeld der Premiere selber ein gutes Gefühl schon, und alle Beteiligten eigentlich haben sich auf diese Premiere gefreut. Und insofern war es eine sehr, sehr, sehr gespannte Vorfreude. Ich war selber nicht in der Vorstellung drin, weil ich es nicht ausgehalten hätte, war aber auf der Seitenbühne und habe allen Gewerken sozusagen im Weg gestanden und war dann aber sehr, sehr froh und auch erleichtert, dass die Leute das so gut aufgenommen haben.
Vielen Dank, Holger Schröder. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Lassen Sie uns doch zunächst etwas Musik spielen, und zwar zunächst ein Wunsch von Ihnen, Holger Schröder. Und zwar spielt das Collegium Winterthur aus dem Konzert in D-Moll für Violine und Basso Continuo von Johann Sebastian Bach den ersten Satz, Vivace. Und Solisten an der Geige sind Henrik Schering und Peter Ribar. Warum ausgerechnet dieses Stück? Ich glaube, da haben Sie sogar einen ganz persönlichen Bezug dazu.
Ja, ich bin Hannoveraner von Haus aus und hatte Geigenunterricht bei einer wunderbaren Lehrerin, Annette Heinrich. Ihr Mann wiederum war, das ist jetzt 40 Jahre her, auch Violinist hier beim NDR Symphonieorchester in Hannover. Und das war für mich so eine schöne Brücke, weil in meiner Zeit im Unterricht bin ich gerade mal bis zum ersten Satz des Doppelkonzertes gekommen. Und dann war es aber auch vorbei. Und da dachte ich, das ist doch vielleicht ein schöner Bezug.
Dann hören wir ihn, den Bach, aus dem Konzert in D-Moll für Violine und Basso Continuo, den ersten Satz, Vivace.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast bei uns sind Christoph Diem und Holger Schröder, Regisseur und Dramaturg am Staatstheater Braunschweig, wo sie gerade zusammen mit ihrem Team eine Fassung des Vampir-Stummfilm-Klassikers Nosferatu auf die Bühne gebracht haben. Holger Schröder, Sie sind ja Dramaturg, somit gleichsam Hüter des Texts eines Theaterstücks, kann man so sagen, kennen den in- und auswendig. Ihr Bühnenstück kombiniert Elemente des Bram Stoker-Romans mit Elementen des Murnau-Stoffs, der seinerseits ja bereits eine Interpretation von Bram Stokers literarischer Vorlage ist. Wie nah ist denn das dran am Original, an der Vorlage des Films und des Buchs, was wir da auf der Bühne in Ihrer Fassung sehen in Braunschweig?
Also ich würde mal sagen, in der Zeichnung der Titelfigur sind wir sehr nah an dem Murnauschen Film. Wir haben Teile des Romans deswegen reingenommen, um diese Figur des Maklers, die ja bei Murnau Knock heißt und relativ wenig Auftritte hat, ein bisschen aufzuwerten, und haben sozusagen die bei Bram Stoker vorhandene Figur Renfield, der auch so als Medium und Mittler zwischen Orlok und der westlichen Zivilisation fungiert, aufgewertet. Das war sozusagen der entscheidende Punkt des Romans, eben wieder reinzunehmen. Und darüber hinaus haben wir uns aber auch inspiriert, sage ich mal, von der Verfilmung von Werner Herzog aus dem Jahr 1979, weil Herzog dem Orlok doch nochmal andere Facetten eingeschrieben hat. Eher so eine melancholische Grundfärbung, so eine Sehnsucht nach Erfüllung von Liebe, die sich eben nicht erfüllen kann. Das fließt, glaube ich, in die Zeichnung der Figur Orloks auch noch relativ stark mit ein.
Christoph Diem, Sie sagen ja auch, diese Inszenierung in Braunschweig, die sei eine Hommage in mehrfacher Hinsicht. Eine Hommage an was denn?
Ja, einerseits an die Romanverarbeitung von Murnau, aber dann tatsächlich sehr speziell an die Verarbeitung von Herzog. Wir verbeugen uns vor dem Original und vor der ersten und vor der zweiten Variation und versuchen, dem eine dritte anheimzustellen. Der Holger hat das ja gerade schon so schön aufgedröselt, was die Renfield-Figur betrifft. Es gibt da noch diese wunderbare Figur von Van Helsing, die findet im Grunde genommen bei Murnau nicht statt, die findet auch bei Herzog nicht statt. Ich fand diese Figur aber so sehr hilfreich, weil sie einen mir leider wiederkehrenden Albtraum spielt, nämlich: Ich habe ein einfaches Problem, eine einfache Aufgabe, und dahinter ist aber eine maximale Bedrohung, und ich kriege es aber nicht fertig, durch ein Zimmer zu gehen oder eine Telefonnummer zu wählen. Und dieser mein persönlicher Albtraum, den habe ich tatsächlich gelesen auf den Van Helsing, der in dieser Situation als ein Zwitter zwischen Erzähler und Handelndem alles kennt, kommen sieht, aber nicht eingreifen kann. Und diese Überforderung, die findet sich tatsächlich sehr schön in der Figur von Van Helsing. Und der wiederum liest sich natürlich vor allem in dem Roman von Bram Stoker. Also da ist sehr viel eingeflossen, aber auch tatsächlich die Psychologien, die stammen, glaube ich, eins zu eins von Herrn Herzog.
Diese Überforderung der Figur, dieses nicht ändern können an der Tatsache, der nahende Tod, das Schiff mit den Ratten, die die Pest nach Wismar bringen als Vorhut des Vampirs, der sich ebenfalls auf den Weg macht, um dort ein Haus zu kaufen und Unglück über das ganze Land zu bringen. Das kann ja auch stellvertretend stehen für vielleicht unsere heutige Zeit. Wenn wir uns die Entstehungsgeschichte von Murnaus Stummfilmklassiker anschauen, dann ist er entstanden direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Die große Katastrophe, die Tod und Verderben über die ganze Welt und Europa gebracht hat, ist gerade vorbei. Der Zweite Weltkrieg, die zweite Katastrophe, dämmert quasi bereits am Horizont auf. Die Ratten, die Pest, die können wir ja durchaus symbolisch lesen. Wir haben das ja schon angedeutet für den erstarkenden Nationalsozialismus. Und jetzt, ja, dreut vielleicht die nächste Katastrophe in dieser Welt. Was würden Sie sagen, wie aktuell ist? Sie haben das ja am Anfang schon gesagt, wie aktuell ist denn tatsächlich dieser Stoff aus Ihrer Sicht? Und ist das auch ein Grund dafür gewesen, ihn deshalb auf die Bühne zu bringen?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich kundig und aufgerufen bin, die Weltlage zu deuten. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Ich kann nur sagen, es fühlte sich im Augenblicke der Konzeptfindung und im Augenblicke, da wir uns fanden, dieses Stück oder diese Inszenierung, es ist ja nicht wirklich ein Stück, diese Inszenierung anzugehen, fühlte es sich ganz und gar richtig an. Das passt sehr in diese Zeit.
Ich würde sagen, die Leute werden sich das schon selber auch rausziehen, was für sie da eine Relevanz hat oder eine Aktualität. Das macht dieser Abend eben auch möglich. Ja, rein historisch gesehen war es eben nicht nur der Erste Weltkrieg, der gerade zu Ende gegangen war, sondern es gab auch diese verheerende spanische Grippe, die sicherlich dann auch in dem Murnauschen Film nochmal durch dieses Pestbild der Ratten anklingt. Aber ich finde das, was Sie da gerade gemutmaßt haben, durchaus nachvollziehbar. Würde aber auch sagen, die Leute sollen sich da selber ein Urteil fällen.
Sie haben ja schon von Ihrer Inspiration, Ihrer Liebe zu den Vorlagen dieses Bühnenstücks eben gesprochen. Was mir beim Sehen Ihres Stücks doch aufgefallen ist, das sind die vielen Zitate und Verweise, die wir natürlich in irgendeiner Form sehen. Manchmal ganz konkret durch Filmausschnitte, durch natürlich textliche Verweise und so weiter. Was mich interessiert, ist die Figur des Nosferatu selbst. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Also, wenn wir das so sehen, dann sieht der doch schon so aus wie bei Murnau und bei Herzog. Also, Glatzkopf, wahnsinnig blass geschminkt, dürr, lange Finger, Fingernägel, fast wie so eine Vogelscheuche. Dann so die Art, wie die Figur sich bewegt. Also, so grotesk, langsam, verzerrt, verkrümmt, mit brüchiger Stimme. Ist fast wie so ein Schattenbild, scherenschnittartig, wie in Murnaus Film, das ja auch so berühmt geworden ist. Das zitieren Sie immer wieder. Da haben Sie sich dann doch schon sehr an das gehalten, was das Original ästhetisch vorgibt, oder?
Ja, das kann man so sagen. Wobei, ich glaube, unsere Spielerin Anna Joffe, die ja den Orlok verkörpert, da auch natürlich erstmal einen eigenen Weg eingeschlagen hat im Entwickeln dieser Figur oder der Psychologie dieser Figur, ganz losgelöst von der äußeren Erscheinung, die wir ihr mit auf den Weg gegeben haben. Ich fand das interessant in dieser Neuverfilmung von Robert Eggers, der ja den Orlok ganz, ganz anders darstellt. Das hat mich jetzt nicht unbedingt irritiert, aber ich habe dann doch gemerkt, wie stark wir wahrscheinlich auch beide geprägt gewesen sind von dieser überlieferten Vorstellung, die uns Murnau sozusagen fast so implantiert hat ins kollektive Gedächtnis. Christoph?
Diese Bilder, die der Murnau uns zur Verfügung stellt, die sind ja ikonisch und die sind so stark und haben nicht nur einen maximalen Wiedererkennungseffekt, sondern sie triggern ja tatsächlich nochmal wie auf so einer popkulturellen Ebene oder mehrere Ebenen triggern sie ja unser Sehwissen. Und das ist ein ganz starkes Geschenk, ganz großes Geschenk. Und ich glaube, unser Weg war, also den wir da mit Anna hineingegangen sind, innerhalb dieses ikonischen Bildes von Nosferatu eine Figur zu zeichnen, die zutiefst unglücklich verliebt ist in das Leben.
Aber es nicht ausleben kann, weil er nun mal untot ist.
So ist es.
Ja.
Und also auch nicht liebesfähig.
Dilemma.
Und das ist ein großes Dilemma und an diesem Dilemma leidet diese Figur extrem und das hat mich doch sehr interessiert.
Haben Sie diese Figur, die ja etwas sehr Zartes, Melancholisches, Sie haben es gesagt, Fragiles und Ätherisches fast bekommt durch die Art des Spiels, aber vielleicht auch deshalb, weil es eine junge Frau ist und dadurch eine bestimmte Anmutung bekommt, hat sie das von Anfang an getragen, zu sagen, wir machen ja quasi einen androgynen, geschlechterchangierenden Dracula, bringt ihn auf die Bühne oder hat sich das vielleicht erst ja, während der Inszenierung oder der Konzeption so entwickelt oder war das von Anfang an Idee?
Es war von Anfang an klar, wir haben uns sehr, sehr, sehr früh entschieden, wir, das ist Per Hagström, das ist Florian Barth, Holger und ich. Wir haben uns sehr früh entschieden, sehr früh einigen können auf diesen Nosferatu-Stoff und dann habe ich sofort gewusst, in diesem Ensemble ist es Anna Joffe. Und erst hinterher kommt die Konzeption.
Also im Grunde genommen diese leidende Figur, die liebeskranke Person, da lehnen Sie doch sehr stark an den Film von Werner Herzog an. Klaus Kinski in der Hauptrolle spielt einen auch sehr brüchigen, an der Tatsache krankendes Wesen, dass er eben nicht mehr so lustvoll leben kann, wie es ihm einst gegönnt war.
Der Herr Kinski ist eine außerordentlich komplizierte Figur in unserer Filmgeschichte, aber er macht das großartig.
Ja, was Christoph gerade angesprochen hat, auch in der Auseinandersetzung mit Per, unserem Komponisten und unter anderem auch Teil der Band, die da live mitspielt, spielt auch eine Rolle, dass Anna eben auch musikalisch eingebunden ist, was diese Figur nochmal ganz anders aufwertet, wie ich finde. Und trotzdem bei all dieser Melancholie hat sie auch was Monströses. Ja, sie kennt da ja auch keine Gnade, wenn zum Beispiel das Schiff losfährt, um an die Ostsee zu gelangen und sie sozusagen einen Matrosen nach dem anderen über Bord befördert, da ist sie relativ skrupellos.
Also nicht nur zart und fein, sondern auch brutal. Vampir eben. Wir würden jetzt nochmal zur Musik gehen und zwar eine Musik von jemandem, den haben wir namentlich eben schon mal gehört, Per Hagström, das ist ein schwedischer Bandleader und Komponist. Seine ganze Band ist auch auf der Bühne bei Ihnen zu sehen während ihrer Nosferatu-Inszenierung. Der Song heißt Tactile Love.
Touch me.
Musik aus der Inszenierung Nosferatu, derzeit zu sehen am Staatstheater Braunschweig, NDR Kultur à la carte. Ich spreche mit Christoph Diem und Holger Schröder, Regisseur und Dramaturg am Staatstheater Braunschweig. Man darf sich Ihr Stück nicht so als klassisches Theaterstück vorstellen, als Sprechtheater im herkömmlichen Sinne. Ihre Inszenierung ist viel mehr. Das ist so eine Mischung aus Filmscreening, aus Dialogen, klar, Live-Musik von der Band, eben gehört, Per Hagström und seine Band, und auch so Slapstick-artigen Einlagen. Sie haben eine Band auf der Bühne, durchaus zentraler Bestandteil der Inszenierung. Die Musik haben wir eben gehört. Also da wird sehr stark mit klassischer Theaternarration durchaus gebrochen. Christoph Diem, Sie haben mir im Zwischengespräch gesagt, das Stück sei gar nicht so sehr klassisches Theater, sondern ja fast wie so ein Rockkonzertabend.
Ja, es ist ein Hybrid. Wir arbeiten in verschiedenen Schichten. Wir haben eine Schicht, das ist die Schicht der Darstellenden, das klassische Theaterspiel. Wir haben eine Schicht, die eine sehr aufwendige Videoinstallation ist, in denen die Darstellenden agieren. Und wir haben davor, dahinter, wie auch immer, durch es hindurch wehend tatsächlich ein Live-Rockkonzert mit einer richtigen Kapelle, mit einem Rockgitarristen und einem Schlagwerker und zwei Menschen an Tasten, die auch singen und die auch szenisch eingreifen und auch mitspielen, sodass wir wie durch mehrere große Diapositive hindurch gucken. Und daraus setzt sich im Grunde genommen erst das ganze Erlebnis zusammen.
Diese Band, mit der haben Sie schon häufiger zusammengearbeitet und mit diesem Komponisten, der die Songs tatsächlich eigens für diese Inszenierungen kreiert hat. Warum immer wieder Per Hagström?
Ach ja, das manchmal ist man ja so, dass man sagt, das hat sich bewährt. Nein, wir sind Freunde, wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen an diesen Hybrid-Konzept-Kunst-Abenden. Das haben wir seinerzeit einmal am Theater in Saarbrücken erfunden mit einer großen Produktion der standhafte Zinnsoldat und haben danach uns an die Filmadaptionen gemacht.
Zinnsoldat, genau. 3,5 Seiten ist dieses Märchen lang von Andersen und wir haben einen 1,5 Stunden Abend daraus gemacht.
Einen vergnüglichen. Danach kam Wenn die Gondeln Trauer tragen, die erste Filmadaption, dann kam die zweite Filmadaption, das war City Lights, Lichter der Großstadt. Und jetzt sind wir bei Nosferatu angekommen.
Die Musik also essentieller Teil, dadurch bringen sie auch etwas wie Pop- und Rockkultur quasi in die Inszenierung. Man könnte ja auch schon fast sagen, dass diese Figur des Grafen Orlok bzw. des Nosferatu ja so etwas wie Popkultur ist, wenn wir diesen Dracula-Stoff anschauen. Eine ganz eigene Ästhetik, die bis heute nachwirkt, maßgeblich geprägt von Murnaus legendärem Ausstatter Albin Grau. Holger Schröder, ist dieser Stoff irgendwie doch auch Popkultur, was Sie da zum Vorschein bringen?
Ja, ich würde es unbedingt bejahen. Also wenn man allein an diese ganze Reihe von Twilight-Verfilmungen denkt, ja, das spricht auch ein jüngeres Publikum absolut an. Und es hängt, glaube ich, mit all den verschiedenen Facetten zusammen, die im Verlauf des Gesprächs schon erwähnt wurden. Ja, vor allen Dingen diese Sehnsucht nach einer erfüllten Liebe, die sich aber eigentlich durch die äußeren Rahmenbedingungen nicht erfüllen kann. Ich glaube, das ist etwas, was die Größe, auch das Faszinierende dieser Figur vielleicht noch am besten beschreibt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo jüngere Menschen sich gespiegelt sehen in ihren eigenen Sehnsüchten.
Film spielt nicht nur auf der, sag ich mal, Hintergrundebene eine ganz starke Rolle in Ihrer Inszenierung, sondern auch ganz konkret. Sie haben einen Menschen, der ist Florian Barth, der macht seit Jahren für Sie sozusagen Filmclips und die kommen in dieser Inszenierung auch wieder sehr stark vor. Zwar haben Sie eine zweite Bühnenebene eingebaut in Ihr Bühnenbild, eine schiefe Ebene, die als Leinwand, aber eben auch als ja, Bühnenbretter dienen. Sie ist begehbar und Sie bringen beide zusammen. Das Zweidimensionale, das Dreidimensionale, alles spielt irgendwie zusammen. Dieser Florian Barth, worauf hat er in seinen Filmen geachtet? Also wie geht er daran an diesen Stoff?
Wir haben uns im Vorfeld auf etwas Eigenwilliges geeinigt. Wir wollten die Quellen, mit denen wir arbeiten und die Zeiten, in denen diese Quellen spielen und unser Heute immer hart aneinander stoßen lassen. Da gibt es ein Immobilienmaklerbüro, das steht so heute in jeder mittelgroßen Stadt. Das ist auch als ein solches erkennbar. Das sind Figuren von heute, die einmal kurz die Bühne verlassen und dann in biedermeierlichen Kostümen auftauchen. Und dieses bruchlose Aneinanderflanschen von Zeiten, von Zitaten, von Textzitaten aus Herzog mit Bildzitaten aus Murnau mit heutigen Psychologien. Das war es eigentlich, was uns tatsächlich im Vorfeld ästhetisch am meisten interessiert hat. Es ging von vornherein nicht darum zu sagen, wir machen etwas aus einem Guss, denn das entspricht nicht der Erzählung über den verschiedenen Ebenen. Da stoßen ganz verschiedene Bild und Ton und Klang und Spielwelten hart aneinander. Und das macht den meisten Spaß. Das entwickelt beim Machen und hoffentlich beim Zusehen den meisten Mehrwert.
Wollte ich gerade fragen, macht das auch den Schauspielerinnen und Schauspielern Spaß? Denn ich könnte mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist, dieses ständige Verlassen einer bestimmten Spielebene. Zack, kommt die nächste Haltung etc. Das ist doch durchaus eine Herausforderung, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total. Das ist eine große Herausforderung gewesen. Ich denke vor allen Dingen an den Darsteller des Hutter, Roman Konietzny, der ja relativ stark sich auch in diesen Bildwelten, in diesen Filmwelten orientieren und bewegen muss. Aber im Prinzip waren, glaube ich, alle sehr, sehr einverstanden, auch mit diesen veränderten Aufgaben, die sich da permanent stellen. Aber es ist eine besondere Herausforderung, absolut.
Ich finde sogar eine doppelte Herausforderung, denn einerseits ist das Herstellen der Spielsituation ein Bühnenvorgang und das andere ist sofort und vollumfänglich emotional massiv in diesen von sich selbst hergestellten Situationen zu stecken. Das erfordert also ein maximal schnelles Umschalten. Und das andere ist, dass die Darstellenden tatsächlich nicht in vollem Umfange sehen können, wie sie in dieser Ebene, in diesem Spiel der Ebenen, das ich vorhin versucht habe zu beschreiben, tatsächlich wirken. Denn es ist eines, Schauspiel zu betreiben auf einer leeren Bühne, worüber dann die Figuren doch sehr viel Autonomie haben, und ein anderes, in dieser Ebene, vor einer Ebene, vor einer Ebene zu agieren und das abstrahieren zu können. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar um die Geduld derer, die das getan haben.
Diese Vielschichtigkeit, die verlangt also den Akteuren auf der Bühne einiges ab, natürlich auch dem Publikum. Müssen sich da auch manchmal Kritik gefallen lassen, dass diese, ich sage mal, Sprunghaftigkeit, Vielschichtigkeit in der Inszenierung vielleicht auch überfordert oder einen den Sehfaden verlieren lässt etc.?
Also ich glaube, dass die meisten Leute, die das bisher gesehen haben, eher überwältigt sind in einem positiven Sinne und dass eher fast so ein bisschen wie einen Rausch aufnehmen und nicht irritiert sind über zu viele Mittel, die da plötzlich zusammenkommen. Denn dafür, das hat Christoph ja schon sehr schön gesagt, ist es dann auch wiederum sehr, sehr gut und genau ausbalanciert, wie und wann diese Mittel dann zum Einsatz kommen. Und wir haben das gerade bei unseren Filmadaptionen eigentlich immer gemerkt. Das Publikum, ja, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend vielleicht, aber doch sich eher beschenkt gefühlt hat, als dass sie irgendwie irritiert gewesen wären über zu viel an Mitteln.
Aber Herr Wichers, ich gebe Ihnen da recht, die Gefahr, die grundsätzliche Gefahr der Überforderung besteht. Wir Viere, die wir diese Abende nun schon seit einer ganzen Weile schnitzen, haben noch sehr früh herausgefunden, das funktioniert nur mit wirklich einfachen Geschichten.
Es gibt viel zu entdecken, so glaube ich, kann man es zusammenfassen. Und würde sagen, so lassen wir es stehen und hören die nächste Musik. Es ist wieder ein Wunsch von Ihnen, Holger Schröder. Und zwar der große Daniel Barenboim ist jetzt zu hören, der nicht nur ein großer, grandioser Dirigent ist, sondern auch ein exzellenter Pianist. Und als solcher spielt er jetzt Ludwig van Beethoven. Und zwar aus dem zweiten Satz Adagio Cantabile aus der Klaviersonate Nummer 8 in C-Moll, auch bekannt als Pathetik. Thank you. Ludwig van Beethoven aus dem zweiten Satz, das Adagio Cantabile aus der Klaviersonate Nummer 8 in C-Moll. Die Pathetik, gespielt von Daniel Barenboim. Und gewünscht hatte sich einer meiner Gäste heute hier bei NDR Kultur à la carte. Christoph Diem und Holger Schröder sind zu Gast vom Staatstheater Braunschweig. Und Holger Schröder, von Ihnen war auch dieser Wunsch.
Ja, interessanterweise hat mein Sohn, der eigentlich Gitarre gelernt hat, dieses Stück über Weihnachten entdeckt und angeschleppt. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Ich finde auch die Interpretation von Daniel Barenboim großartig, weil er sich im besten Sinne des Wortes so zurücknimmt und dadurch auch die, ich sag mal, die Tiefe und Tragweite dieser Musik sich entfalten kann.
Holger Schröder und Christoph Diem, Sie arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Sie sind seit 2017 am Staatstheater Braunschweig. Davor waren Sie am Staatstheater Saarbrücken, haben dort auch schon zusammen inszeniert. Was würden Sie sagen, was zeichnet Ihre gemeinsame Arbeit aus? Warum greifen Sie immer wieder aufeinander zurück?
Es hat sich eigentlich so ergeben erstmal, wie es ja oft so der Fall ist. Es war ja gar nicht abzusehen, dass es so sein wird, aber es ist sehr schön, dass es sich so entwickelt hat. Ich glaube, ich bin auch ein guter Partner für Christoph, der als Regisseur manchmal auch nicht ganz so leicht zu nehmen ist, gerade wenn man so in Prozessen sich befindet, wo man vielleicht noch nicht weiß, ob das jetzt alles so das Richtige ist, was man da veranstaltet. Aber das ist nur so ein Nebenaspekt. Hauptsächlich ist es so, dass ich die Arbeit von Christoph wahnsinnig mag, weil er zum einen die SpielerInnen immer zu einer Art von Spiel bringt, die relativ tief geht, wie ich finde, in der Psychologie der Figuren, der den Widerspruch sucht, die Ambivalenz, aus der sich meines Erachtens heraus überhaupt die Dinge entzünden auf dem Theater, die interessant sind. Und das sind oft keine leichten Wege, ja. Und dazu kommt aber eben auch noch, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Dinge zu adaptieren, Stoffe zu adaptieren, ob das jetzt die Filme waren, von denen ja schon gesprochen wurde. Wir haben Romanadaptionen gemacht und da bin ich dann oft so der erste Ansprechpartner auch für Christoph und auch der erste, der dann versucht, so eine Fassung zu realisieren, die ich ihm dann wiederum gebe, sehr gerne. Und er macht dann teilweise noch ganz andere Dinge damit, ne? Aber das sind so Prozesse, die gut funktionieren.
Holger ist ein fantastischer Partner in der Kunst, der immer neugierig ist, immer erstmal dafür ist. Wir sind ja so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar mit all denen Zumutungen, die dazugehören und das Angelegentliche auch gegenseitig nicht mehr aushalten. Das ist ja klar, das gehört ja alles dazu. Aber Holger ist einer, der nach Zärtlichkeit sucht und das finde ich ganz toll. Und so mögen wir uns über die Jahre einfach hartnäckig immer noch.
Es klingt ja fast wie eine Ehe. Das ist ja, wenn man jemanden trifft im Leben, mit dem man gut kann, mit dem man konstruktiv, kreativ zusammenarbeiten kann, dann kann man ja sagen, das ist fast ein Glücksfall. Das gilt in der Liebe wie eben auch in der Arbeit, würde ich sagen, zumal in der künstlerischen Tätigkeit. Im Laufe der Kunst- und Kulturgeschichte gab es ja immer wieder etliche Künstlerfreundschaften, manchmal eben zweckgebunden, manchmal partnerschaftlich liiert, manchmal auch nur temporär, auch spannungsgeladen, konfliktreich, mit viel Reibung, aber auch mit viel Harmonie. Sie haben es ja ein bisschen angedeutet, knallt's da auch mal?
Wie Christoph das gerade, wie ich finde, sehr schön für mich formuliert hat, ich bin wirklich immer erstmal der dafür ist, ja, und das dafür meint, dass man sich konstruktiv auf den Weg macht. Und wenn es dann Entwicklungen gibt, die diesem dafür vielleicht ein bisschen zuwiderlaufen, ja, dann mache ich das schon auch mal zum Thema, aber nicht im Sinne einer Konfrontation oder einer Provokation, sondern einfach genau in dem Sinne dessen, was Not tut, nämlich die Arbeit zu verbessern oder zu korrigieren auf positive Art und Weise. Ich bin nicht der Typ, der so über diese Reibung, sagen wir mal, dann selber so kreative Funken schlagen kann. Das bin ich einfach nicht.
Also grundsätzlich glauben Sie erst einmal an seinen Ansatz und Sie fühlen sich so aufgehoben zu sagen, ja, ich darf hier das auch ausprobieren, das stößt auf Gegenliebe.
Ja, nicht nur auf Gegenliebe, sondern schon auch immer auf maximal kundigen, im besten Sinne irritierenden Input. Und das ist ja ganz toll. Aber man muss sich das auch nicht immer so bierernst vorstellen. Wir zwei beide machen seit vielen Jahren eine Konzertreihe mit Menschen, die am Theater arbeiten, die dann also in einem Konzertformat auftreten. Das heißt Direktmusik, das wir moderieren. Und das besteht im inhaltlichen Teil, im Wesentlichen darin, dass wir uns gegenseitig unsere musikalischen Kenntnisse absprechen.
Das Wobei ich deutlich mehr einstecken muss als Christoph.
Also das ist dann so ein Cage-Fight auf offener Bühne.
Ja, so kann man es nennen. Es wird niemals vorher abgesprochen, was zum Thema gemacht wird. Wir gehen da immer völlig ohne Manuskript rein, ja. Und das macht aber auch diesen Charme dieser Veranstaltung aus.
Das ist ein ganz spannendes Format. Da kommt auch wieder die Liebe zur Popkultur und zur Pop- und Rockmusik zum Tragen. In regelmäßigen Abständen holen sie Beschäftigte des Staatstheaters Braunschweig auf die Bühne, die dann dort Pop- und Rocksongs zum Besten geben. Und sie unterhalten sich darüber, richtig?
So ist das. Wir setzen vorher ein Thema. Wir haben eine wunderbare Band mit zwei Bandleadern, mit Emma Norton und mit Jörg Wockenfuß. Und die können alles. Das sind ganz, ganz tolle Musiker. Und wir finden dann ein Motto und das werfen wir dann in den Raum. Und dazu finden wir dann MitstreiterInnen, die sich dann auf der Bühne zeigen. Und dann geht es auch darum, im Archiv Perlen zu finden und die neu zu interpretieren. Und dazu reden wir ein bisschen dummes Zeug. Genau.
Das sind keine Parodien, sondern es sollen wirklich persönliche Aneignungen sein. Und das Schöne ist eben auch, das Format ist nicht nur für die KünstlerInnen geöffnet, sondern dann kommt auch mal ein Veranstaltungstechniker auf die Bühne und frönt seiner Freude am Punk, wenn es sich denn irgendwie ermöglichen lässt durch die Programmatik oder die Mottosetzung. Das ist sehr schön.
Wir hören nochmal Musik. Das ist zwar kein Punk jetzt, aber Benjamin Britten. Wir hören das BBC Philharmonic unter der Leitung von Edward Gardner. Die Violine spielt in diesem Fall Tasman Little. Sie spielt den Anfang des ersten Satzes aus dem Violinkonzert in D-Moll, Opus 15. Christoph Diem, das Stück haben Sie gewünscht. Warum? Ja,
dieses Stück, ich weiß, das ist absolute Musik. Das heißt, das funktioniert nicht mit Psychologien. Aber wenn ich mich hineinbegebe in einen Stoff, der sich so hinterrücks in mein Rückenmark hineinbohrt und parasitär dort hängen bleibt über mehrere Monate der Vorbereitung an den Figuren, dann gibt es tatsächlich nichts Besseres als Britten, der dieses nagende, bohrende, treuende, dieses Zerrende an der eigenen Seele mit dieser wunderbaren Violine so toll geschrieben hat.
Dann lassen wir uns jetzt gemeinsam mal ins Rückenmark bohren. Benjamin Britten, der Wunsch von Christoph Diem. Thank you. Der Theaterregisseur Christoph Diem und der Dramaturg Holger Schröder heute vom Staatstheater Braunschweig hier bei uns zu Gast. Mit ihnen rede ich bei NDR Kultur à la carte. Wir haben eben über ihre langjährige Zusammenarbeit gesprochen. Die begann in Saarbrücken und seit einigen Jahren sind sie in Niedersachsen gemeinsam tätig. Dort haben sie schon viele Stücke gemeinsam entwickelt. Unter anderem immer wieder auch Filmstoffe. Le Havre haben sie gemacht von Aki Kaurismäki, Lichter der Großstadt, Charlie Chaplin, Wenn die Gondeln Trauer tragen nach Nicolas Roeg. Die Frage an Sie beide, warum denn immer wieder filmische Vorlagen?
Ich würde vielleicht anfangen, wenn du einverstanden bist, Christoph. Du hast von den einfachen Geschichten gesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfache Geschichten heißt ja nicht, dass es banale Geschichten sind, sondern gerade in den Filmstoffen ist es eben so, dass wir keine literarische Hochsprache sozusagen vorfinden, sondern eine normale Alltagssprache im weitesten Sinne des Wortes. Und das ergänzt sich dann eben super mit den Kompositionen auch von Peer. Die Figuren kriegen dadurch nochmal einen Mehrwert. Und das kollidiert aber nicht miteinander auf literarischer Ebene.
Inwiefern ist denn die Arbeit mit Filmstoffen anders als mit reinen Bühnenstoffen? Ist es nicht auch eher eine Herausforderung im Sinne, ich muss mich irgendwie emanzipieren vom Filmstoff?
Ja, das stimmt. Die Filmstoffe verlangen nochmal einen ganz anderen Zugang und einen anderen Zugriff. Und ich würde, glaube ich, auch immer nur mich an Filmstoffe heranmachen, die ich schon sehr, sehr mag. Denn das sind tatsächlich alles Verbeugungen vor den ursprünglichen Werken. Es gibt natürlich so ein paar Filmemacher, die sind dann tatsächlich auf einem so hohen Regal, dass man sich dann, da würde ich mich nicht dran trauen. Ich würde mich, glaube ich, nicht dran trauen an Roy Anderson oder an Stanley Kubrick. Diese Geschichten sind einfach und sie sind ganz toll erzählt und wir können sie im Theater doch nochmal anders erzählen. Dann lohnt es sich, da nochmal ranzugehen, ich gehe ja nicht in Konkurrenz dazu und sage, das geht besser, sondern das geht ein bisschen anders und das lohnt sich, ja. Aber ich mache auch gerne neue Dramatik, finde ich zentral wichtig. Ich finde aber auch wichtig, dass wir Theater machen können aus Romanen, Theater machen können aus Erzählungen, Theater machen können aus Filmen.
Unsere letzte Musik liegt schon auf. Die hören wir jetzt. Die stammt noch einmal aus dem Theaterstück Nosferatu, aus dem Original-Bühnen-Soundtrack, kann man ja sagen. Aus der Feder des Komponisten Per Hagström und seiner schwedischen Band. Der Song heißt The Telepath, ein kurzes Stück, der Telepath. Tatsächlich nur ein ganz kurzes Stück aus der Bühneninszenierung Nosferatu im Staatstheater Braunschweig, inszeniert von Regisseur Christoph Diem und Holger Schröder. Im kommenden Jahr, da steht in Braunschweig ein Intendantenwechsel an. Da werden erwartungsgemäß dann auch personell die Würfel ja neu geworfen. Was haben Sie bis dahin noch gemeinsam vor? Gibt es eventuell noch weitere Filmadaptionen, Holger Schröder?
Also eine weitere Filmadaption wird es nicht geben. Davon kann man ausgehen. Ansonsten kann ich leider noch gar nichts verraten, weil wir den Spielplan zwar schon fertig haben, aber der muss erstmal abgesegnet werden von den entsprechenden Gremien. Was wir aber auf jeden Fall vorhaben, so viel kann man, glaube ich, dann doch sagen, dass wir diese Produktion Nosferatu nochmal ins Programm nehmen werden mit ein paar Vorstellungen.
Sie haben in Saarbrücken schon zusammengearbeitet, Christoph Diem. Was kommt dann, wenn es vorbei ist in Braunschweig? Wollen Sie sich dann gemeinsam als Künstlerpaar irgendwo bewerben? Kann es sein, dass Sie dann doch irgendwie auseinandergerissen werden? Eine Ära sozusagen endet? Machen sich da Gedanken drüber, wie es weitergeht?
Ja, das machen wir uns schon, aber im Augenblick steht die tagesaktuelle Arbeit im Vordergrund und über das, was da kommt, da sind wir noch nicht so weit.
Ist ja auch noch ein bisschen, ne?
Ja, man würde jetzt langsam schon gerne mal wissen, wie die neue Intendanz aussieht, wer das werden wird, das wäre schon ganz gut, aber ich persönlich gehe auch davon aus, dass da natürlich die Karten neu gemischt werden und sehen wir aber auch entspannt entgegen, weil in unserem Metier ist das so. Und man muss damit rechnen, dass dann eben auch neue Leute kommen, was ja auch für ein Theater nicht das Schlechteste ist, wenn ein neuer künstlerischer Input kommt.
Aber in der Tat natürlich, wenn uns eine große, komplexe Idee vor die Füße rollt, die Hilfe braucht und du arbeitest dann als freischaffender Dramaturg, dann werde ich dich als erstes anrufen, Holger.
Das freut mich.
Wahre Liebe, ich merke das. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und das angenehme Gespräch, Christoph Diem und Holger Schröder.
Tschüss und vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon sagt tschüss für heute, Jannik Wiechers.